Culture.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im Sphere Buch und Bar in Zürich. In dieser Ausgabe des Kulturstammtisches geht es um einen Comicband namens Pippin, der Nichtsnutz. Ein Werk des Zeichners Regul Fahrner und des Schriftstellers Tim Krohn, den man unter anderem von den Quatember-Kindern und Vrenelis Gärtli kennt. Beide sind nun hier bei mir zu Gast. Pippin, der Nichtsnutz. Es war einmal ein Fürst, der Fürst von Sosivanien, und der hatte einen Gärtner, und der Gärtner hatte drei Söhne, und der jüngste von diesen ist nun eben Pippin, der Nichtsnutz. Dieser Band, dieser Comicsband, den gibt es auch auf Rätoromanisch, das war, glaube ich, die erste Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Pippin il Pacific, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, heißt ja nicht ganz das Gleiche, oder? Tim.
Nein, aber Pacific ist so eins der Modewörter im Romanischen. Wenn man ein Wort kennt auf Rätoromanisch, dann kennt man Pacific. Und deshalb wollte der Verlag das gerne auch drin
haben. Und wo wird denn das eingesetzt? Ist Pacific, ich habe es eben auch schon gehört, aber...
Also Pacific heißt eigentlich nur einfach so gemütlich.
Friedfertig.
Und das geht ja auch. Mhm. Ja, ursprünglich friedfertig, aber heute braucht man es wirklich so im Stil von easy.
Sprecht ihr denn Rätoromanisch, ihr beiden?
Ich nicht. Allegra und Sandra habe ich schon nicht vergessen.
Pacific.
Pacific, genau. Ja, ein bisschen doch, ein bisschen, das reicht eigentlich.
Ein bisschen.
Gemütlich Allegra. Pacific Allegra, sage ich oft.
Ich noch 10 Worte mehr, aber ich versuche es jetzt zu lernen.
Ah, tatsächlich, okay, wunderbar. Diese Geschichte, die ihr da ausgegraben habt, wie seid ihr überhaupt zu diesem Stoff gekommen? Also ich weiß, es ist ein Märchen von Grimm, eines von diesen, heißt Der goldene Vogel. Offenbar geht das zurück auf einen Stoff von 1787, ist also recht alt schon. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, es ist alt.
Ich glaube 86, aber die Quellen sind da manchmal ein bisschen ungenau.
Das mag durchaus sein, aber ein Jahr mehr oder weniger. Na, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Auf diesen Stoff, meine ich jetzt zuerst mal?
Der Weg ist weit. Okay. Es gab ein Projekt von Corinne Courchellas, der Bündner Sängerin, zusammen mit Hans Danuser, denke ich, dem Künstler. Ein Projekt, das politisch wurde, weil es von der Kulturkommission des Kantons Graubünden, wenn ich das recht im Kopf habe, unterstützt werden sollte. Und die Politiker haben das dann verboten, weil er eben nicht konform war und politisch nicht konform war. Und Corinne kam dann irgendwann mal zu mir mit dieser Geschichte und hat gesagt, möchtest du nicht mit uns zusammen da ein Bühnenstück machen? Und das hat sich dann zerschlagen. Aber die Geschichte war da in meinem Kopf, und ganz unabhängig davon habe ich irgendwann den romanischen Verlag Casa Editura Romaunca gefragt, ob es nicht ein Buch gibt, das alle romanischen Idiome vereint, damit ich die mal sehen kann nebeneinander und mir vorstellen kann, was die Unterschiede sind und die Eigenheiten sind. Und da haben sie gesagt, das gibt es nicht, das wird es auch nie geben, weil jeder romanische Autor, jede romanische Autorin das Gefühl hat, ihr Dialekt ist der einzig wahre und man schreibt nur in dem. Mhm. Und es gibt ja auch noch Romansch Grischun, das sowieso alle ablehnen.
Also die Hochsprache. Hochsprache in Anführungs- und Schlusszeichen.
Genau. Dann habe ich gesagt, dann schreibe ich halt das Buch und ihr müsst es übersetzen. Und so ist die Idee geboren. Und die Geschichte bot sich an, weil es eine Reise eines Helden durch wirre Gegenden ist. Immer neue Reisen eigentlich. Und das war ein eleganter Weg, ganz Graubünden zu bereisen in dieser Geschichte und die verschiedenen Dialekte so en passant kennenzulernen, ohne dass man es thematisieren muss.
Also es geht um die goldenen Äpfel, die auf dem Baum wachsen, und ein goldener Vogel ist auch involviert. Und die drei Söhne des Gärtners, die müssen versuchen, diesen Vogel zu finden, weil die Feder noch wertvoller ist als die Äpfel, die vom Baum verschwinden. Jetzt für dich, Regul Fahrner. Was ist denn da die Faszination, so etwas in Zeichnungen umzusetzen?
Ich mochte den Rhythmus der Geschichte. Das ist dieses Hinreisen zum Ort war und dann die ganze Reise wieder zurück. Ich dachte, das wird sich ganz gut eignen als Comic. Oder vielleicht, weil die Geschichte so eine einfache Struktur hat wie ein Song. Für mich war das wie so ein Song, wo man zum Refrain reist und dann Strophe, Refrain und das Ganze wieder rückwärts.
Und die Strophen wären die Besuche in den verschiedenen Regionen?
Ja.
Mhm. Gut.
Und die Refrains vielleicht die Lösungen oder die eben nicht Lösungen der Aufgaben. Aber ich hatte, für mich war das so eine Struktur, die ich selber aus einem Märchen kannte, das ich als Kind gelesen hatte. Ich glaube, es war irgendeine Geschichte von Ottfried Preußler, dass mir, es gefiel mir einfach von der Struktur. Da hatte ich Lust, das zu zeichnen.
Aber das Buch schreiben und den Comic draus machen, das sind ja zwei verschiedene Sachen, Tim.
Ja, also ich meine, das ist ja nur eine Erzählung. Die hat 10 Seiten, 15 Seiten, irgendwie so. Und ich habe auch zum Comic dann nicht viel beigetragen, weil ich habe dem Kriegel gesagt, er soll einfach mit dieser Geschichte so umgehen, dass er sie in dem Rhythmus erzählen kann, wie er sie fühlt. Da kann ich tatsächlich nicht viel dazu tun. Dass er hat die Seiten eingeteilt, er hat eingeteilt, was gesprochen wird, was nicht gesprochen wird, was man überhaupt weglassen kann an Text. Und wir haben ab und zu uns darüber unterhalten. Aber im Wesentlichen war die Umsetzung zum Comic war Kriegels Arbeit.
Also das heißt eigentlich gar nicht so viel Zusammenarbeit letztendlich, also physisch präsent vielleicht nicht so sehr.
Ja, ich gehe immer davon aus, dass wir alle Profis auf unserem Gebiet sind und ich mache meinen Teil und er macht seinen Teil. Und ich finde, solange das läuft, solange es fruchtbar ist, kann man es sehr gut dabei belassen. Und Kriegel ist so ein toller Zeichner und eben auch ein wunderbarer Geschichtenerzähler, dass ich da wirklich nichts verbessern konnte.
Mhm. Gab es denn da viel Abfall? Also ich meine, jetzt auch auf textlicher Seite, du hattest 10 Seiten zur Verfügung. Wie viel davon landet jetzt im Comicband?
Was meinst von du, 10 Erzählung? Seiten zur Verfügung?
Du hattest die Geschichte von Tim zur Verfügung, oder?
Ach so, ja. Der Verlag hatte da schon konkrete Vorstellungen. Der wollte, dass das Buch nicht mehr wird als 88 Seiten. Ich hätte gern ein bisschen mehr Platz gehabt, um gewisse Szenen, gewisse Ambiente noch besser zu zeigen. Und so erschien mir der Text beinahe ein bisschen gepresst oder passiert schon ganz schön viel.
Also du meinst jetzt auf textlicher Ebene oder das, was du ausgewählt hast?
Also wie viel ich unter diesen 88 Seiten untergebracht hatte, hätte ich gerne ein bisschen mehr Platz gehabt. Schlussendlich war es auch okay so. Ja, ist gut, wenn man einen Rahmen hat, mit dem man arbeiten kann. Passt mir besser, als ich selber, wenn ich selber was anfange zu schreiben, dann weiß ich nie, wann Schluss ist.
Und dann wäre es dann mehr als 88 Seiten in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Vermutlich schon, aber das funktioniert für dich einfach, wenn du einfach einen Text übernimmst und den in Bilder umzusetzen hast.
Meistens schon, ja, es ist einfacher, dann ist schon viel der Arbeit getan. Ich träume immer davon, meine eigene Geschichte zu machen. Da schreibe ich auch immer mal drumherum, aber irgendwie verzettle ich mich dann immer so und da war ich schon, ich hatte einfach sehr große Lust, mal wieder einen Comic zu machen und als ich dieses Manuskript bekam, hätte ich das auch einfach den Text illustrieren können, aber ich dachte, ich hatte den Eindruck, das eignet sich ganz gut als Comic.
Mhm. Also das wäre so eine Mischform geworden aus Prosatext und dann dazu Illustration.
Ja.
Und das war dir zu wenig?
Oder dir vielleicht auch? Ich dachte einfach, es ist eine Chance, jetzt da einen Comic draus zu machen.
Also vielleicht erklärt es sich auch, wenn wir davon reden, wie wir zusammengekommen sind. Das hat den Grund, dass Kriegel eigentlich immer die Fantasie hatte, meinen Roman Quatemberkinder umzusetzen oder einen Teil davon. Und das war auch die Idee, das als Comic zu machen. Oder? Und von daher haben wir sowieso immer über Comic geredet. Und nicht über Illustration.
Aber ist es eine Form, die dir gefällt? Also du bist ja mehr in Prosatexten unterwegs. Ist es eine Form, die dir...
Ich finde es großartig, weil es hat etwas sehr Filmisches und ist sehr unaufwendig. Ich meine, es ist aufwendig, wenn Kriegel arbeitet, weil er so unglaublich detailliert arbeitet. Ich meine, er hat 3 Jahre an dem Buch...
Es ist auch sonst, ein Comic ist schon aufwendig.
Ja, aber nicht verglichen mit einem Film. Weißt du, also wenn du da, also auch rein vom Ökonomischen her. Wenn hätten wir das jetzt verfilmt, hätten wir 5 Millionen gebraucht.
Aber ihr hättet auch nicht länger gebraucht. Wahrscheinlich.
Wenn du den gemacht hättest, hättest du länger gebraucht.
Wer weiß. Ich probiere es gleich mal aus.
Eine Budgetdiskussion.
Ach, Budgetgeld. Ich habe jetzt Pippin gemacht.
Eben, das finde ich ja wunderbar. Eben Pippin, der Nichtsnutz, ist also das, dieser Band, den man hier auffliegen sieht. Jetzt, was mich interessieren würde trotzdem, also du hast das jetzt vorhin erklärt, Tim, als eine Möglichkeit, die verschiedenen Gegenden von Graubünden zu zeigen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man könnte auch touristischer vorgehen und einfach einen Touristenführer machen, in Comicsform mit einem Text von dir. Was ist es genau an dieser Geschichte, von die ihre Ursprünge vielleicht bei Grimm haben oder vielleicht noch früher, was dich fasziniert hat?
Ich habe eine Schwäche für Helden wie der Willen. Also ich habe auch vor 2 Jahren einen Roman herausgebracht, Die heilige Henny der Hinterhöfe. Das ist die Geschichte eines Mädchens, einer jüdischen Möchtegern-Tänzerin im Ersten Weltkrieg, die versucht in Deutschland Karriere zu machen, aber irgendwie einfach vor allem einfach nur bei sich sein will und ihr Ding machen will und sich von keinen Strömungen beeinflussen lässt. Und Pippin ist auch so eine Figur. Alle gieren nach diesem Gold, alle gieren nach diesen goldenen Äpfeln, nach diesen goldenen Federn. Und er liebt es einfach, in diesem Apfelhain zu liegen, mit den Vögeln zu plaudern und nichts zu tun. Mhm. Das ist sein Ideal des guten Lebens. Und er wird gezwungen, auf diese Äpfeljagd zu gehen. Er wird schlussendlich sogar gezwungen, den Staat zu regieren. Und er sieht in all dem einfach wirklich keinen Sinn. Es geht nicht darum, dass er faul ist, es geht darum, dass er einfach ein absolut antikapitalistisches Ideal hat. Er findet, wenn niemand etwas braucht, dann tut es auch niemandem weh, wenn man nichts hat. Oder das ist vielleicht ein Zen-Gedanke.
Also wir lesen es tatsächlich als eine Art politische Parabel.
Für mich ist das, was die Geschichte wertvoll macht. Das ist das, was ich mag daran. Und dann war natürlich die große Frage, wie können wir es so auflösen, dass unser Held eine Belohnung bekommt am Schluss, und nicht nur drauf geht daran, dass wie viele Leute die Karriere wie der Willen machen, dass sie sich halt dann aufreiben und daran zugrunde gehen. Und das ist dann eigentlich das wahre Märchenhafte, also die letzte Seite der Geschichte, oder sind es die letzten zwei? Für mich beginnt das Märchen eigentlich erst da.
Rigel, diese Figur des Pippin, dieses Nichtsnutz, des Helden wie der Willen,
wie sehr ich mich angesprochen fühle.
Zum Beispiel?
Nein, ich fühlte mich schon ein bisschen
angesprochen. Also wir kennen uns jetzt genau seit einer Stunde. Ich wage auch nicht, irgendeine Prognose zu machen hierzu. Aber
ja, man hat ja Schatz das schon richtig eingeschätzt.
Echt?
Nein, aber also, als ich das Manuskript las, erfuhr ich gerade, dass ich Vater werde und dachte, ach, das ist doch eine super Idee, ich mache jetzt einen Comic. Denn das mache ich in einem halben Jahr, ist ja nicht so aufwendig. Also deswegen muss ich jetzt vielleicht sagen, ist doch ein bisschen aufwendig, sowas zu machen. Weil ich, ja, wie jeder, unterschätze es, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht angefangen. Aber schlussendlich war ich ja über 3 Jahre dran.
Mhm. Das ist doch eine lange Zeit, 3 Jahre.
Ja, aber es meinten auch schon andere Zeichner, meinten dann, 3 Jahre, das ist ja voll schnell.
Also, echt?
Manchmal dauert es. Man muss ja dann eben auch noch Geld verdienen und das irgendwie hinkriegen.
Womit wir auch mitgeteilt hätten, dass man mit Comics schwerlich Geld verdient.
Ja, also hierzulande oder ich, in meinem speziellen Fall, ja.
Also, das muss ich aber der Chaser Editore Romaunscher ein Kränzchen winden. Denn du wurdest sehr dann, viel besser bezahlt, als die meisten Leute bezahlt
haben. Ja, das stimmt. Nee, genau, die haben das gut bezahlt. Das stimmt, aber es reichte trotzdem nicht für. Da konnte ich auch nicht ein Jahr lang davon leben.
Nein, 3 Jahre leben davon kann man nicht.
Nee.
Nicht mal in Berlin.
Zur Figur des Pippin.
Ich fühlte mich, ich lebte manchmal mit dieser nichtsnutzigen Figur, weil ich mich auch schon gefragt hatte, wo ist mein Existenzberechtigungsschein?
Also die Systemrelevanz des Regelfahrens.
Ja, genau.
Dieses Unwort an und für sich.
Ja. Aber es hatte schon so gewisse Aspekte, wo ich auch dachte, nein, Pippin, das werde ich niemals so machen, so ein Arsch.
Also zum Beispiel? Um mal ein bisschen in die Geschichte
reinzukommen. Als er Dora, also es gibt eine, er hat eine kurze Affäre, nee, Quatsch, ja, doch, er hat eigentlich eine kurze Affäre, man kann schon sagen, er hat eine kurze Affäre dann mit der Vater, wie sehr er sich dann um das Kind kümmert, weiß man auch nicht. Das kann jetzt gerade kurz viel zu persönlich werden für einen Podcast. Wie wird das gesendet? Ich wollte es nur gerade sagen, ich kümmere mich schon um meine Kinder. Aber manchmal komme ich mir auch ein bisschen vor wie Pippin, der sich am liebsten unter einen Apfelbaum liest. Genau, das fand ich interessant an Pippin. Also ich dachte jetzt im Vorhinein, bevor das auf Deutsch erschien, ich habe das selber ganz lange dann nicht gelesen, den Banden. Ich erinnere es auf Rätoromanisch, konnte ich es auch nicht lesen. Auf Deutsch habe ich es dann so in einem Zug durchgelesen, was nicht so lange dauerte. Und auf der letzten Seite ist halt dann so eine Befreiung. Ich fand den Schluss sehr positiv. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass man dazu aufgefordert wird, nichts zu tun. Aber für mich ist Pippin, transportiert da was ganz anderes.
Mhm. Also eben, das Nichtstun wird nicht unbedingt nur zur höchsten Form, aber es ist doch eine gute Form, weil man wird ja auch belohnt, letztendlich wird der Pippin ja belohnt. Die anderen zwei Brüder, die ein bisschen brutaler zu Werke gehen, wie das im Märchen so öfters passiert, ja, denen geht es nicht so wahnsinnig gut. Sag mal, habt ihr eigentlich, oder hast du, Tim, jetzt vorhin das Märchen bei Grimm konsultiert, was da auch genau passiert?
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich habe schon ein paar Fassungen irgendwie mal so gescannt, aber eigentlich haben mich nur diese paar Stationen interessiert und die sind ja, ich meine, da sind ja die Märchen auch sehr stereotyp.
Ja.
Und das gehört ja mit dazu, das ist das Spiel. Oder die Form ist immer dieselbe es geht um die Details oder es geht auch um das ironische Brechen einer Erwartung und so und nicht um die Geschichte in der Grobstruktur.
Aber ein Märchen, hast du da einen Bezug dazu, ganz generell? Ich glaube schon, also du arbeitest ja immer mal wieder so in Grenzgebieten mit Sagenwelt und so weiter und so fort.
Ja, eigentlich wider Willen, weil nein, eigentlich interessiert es mich nicht sehr. Aber es ist dankbares Material. Es ist wie wenn du vor deiner Hütte irgendwie eine Lehmgrube hast, dann wirst du jetzt nicht irgendwie in die Berge hochgehen und irgendwie kostbar Material suchen, um deine Skulpturen zu machen. Dann nimmst du den Lehm und knetest halt. Und so ist es auch mit den Märchen. Ich bin mit Märchen aufgewachsen, ich kenne da vieles oder hab's ein großes Halbwissen. Und dann ist es einfach damit zu spielen. Das ist halt das, was dann kommt. Und ich sehe keinen Grund, jetzt krampfhaft auf Suche zu gehen. Denn wie gesagt, das ist nur das Material, mit dem nachher etwas geformt wird. Das ist nicht die Form selber. Mhm.
Beziehung zu Märchen, Rekul?
Ja, mag ich schon. Von den Bildern, die es hervorruft, hat für mich als Kind hat mich das schon auch sehr beschäftigt und auch die ganze Bildwelt. Und ich, das ist hierzulande und in diesem Sprachraum auch immer so dankbar, weil man sich vor so angeblichen Trash-Sachen ein bisschen fürchtet oder das ist dann immer so ein spezieller Zugang. Und im Märchen sind so eine Zone, wo alles erlaubt ist und auch kulturell dann wertvoll gilt, egal wie krass die Geschichten sind.
Das sind sie nämlich auch.
Ja, die sind super. Also ich finde auch dieses Wort märchenhaft, finde ich sehr schwierig. Ich würde jetzt, wenn Gin kommt, würde ich mir nicht wünschen, ich hätte gern ein märchenhaftes Leben. Das kann super brutal auch ausfallen. Ich möchte eine märchenhafte Hochzeit. Wäre ich mal vorsichtig.
Welches Märchen?
Können auch Hexen auf jeden Fall im Spiel sein dann.
Ja. Eben, also dass die Märchen manchmal also Figuren enthalten, bei denen man denkt, das ist jetzt wirklich zum Fürchten und gar nichts. Ja.
Das war auch eine lustige Auflage des Verlags. Die meinten, ich dürfe dann nicht zu gruselig werden. Es dürfen keine gemeinen Figuren vorkommen im Märchen.
Aber die sind ja auch gemein zueinander, die Figuren.
Ja, super. Das gehört dazu. Das darf man halt auch. Also sind ja meine Kinder, die lesen auch, es gibt ja so viel an irgendwelchen Trickfilmen, Comics-Sachen auf dem Rechner, die die halt gucken, aber trotzdem kommen die auch auf diese Märchen zurück.
Ja, aber vielleicht ist das eben genau das, dass man die Märchen immer den Kindern zuordnet. Dabei sind die Inhalte vielleicht durchaus viel Erwachsener.
Ja, ja.
Von Erwachsenen für Kinder, von bösen Erwachsenen für Kinder. Aber ich muss auch sagen, der Verlag hat dazugelernt, also der romanische Verlag, die haben auch erst gesagt, das ist die Geschichte, die geht nicht, denn so funktionieren Märchen nicht. Der Held muss am Schluss irgendwie gewandelt sein und siegen und so. Und ich habe gesagt, er siegt ja, aber auf eine ganz andere Art. Und die haben dann selber gesagt, jetzt als das Buch rauskam, dass sie da wirklich zu kurz gedacht haben am Anfang und dass sie dazugelernt haben. Und das fand ich auch sehr sympathisch.
Ja, na, es war alles, die waren super nett immer. Das war alles sympathisch.
Also ein Kränzchen gewohnt in dem rätoromanischen Verlag.
Schlussendlich ging alles gut.
Ja, aber trotzdem eben, das Märchen, also ich habe am Anfang gedacht, ja, tatsächlich, sie entführen uns in die Märchenwelt. Also auch dein Zeichenstil, der scheint irgendwie so einen Bezug zu haben zu Märchenillustrationen, wie ich sie kannte aus meinen Büchern, als ich ein Kind war.
Ja, also es war, als ich diesen Auftrag hatte, genau, dann hattet ihr mit Corinne Courcheller so eine Aufführung schon von Pippin in Chur mit Musik und du hast den Text gelesen, Corinne hat das musikalisch untermalt. Und dann war ich dort auch direkt schon eingeladen und ging durchs, war dann noch im im Historischen Museum in Chur, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Und bin auf die Bücher von Ernst Kreidolf gestoßen, diese alten Kinderbuch-Illustrationen mit Blumenmärchen. Und da hatte ich wieder so dieses Gefühl von, ich kannte das aus meiner Kindheit und ich dachte, dieses Gefühl möchte ich auch ein bisschen in Pippin drin haben. Also ging mir schon auch um die Art dieser Illustration von vor 100 Jahren.
Mhm. Und dann die Bergwelt?
Das passte natürlich sehr gut da rein. Und als ich dann wieder in dieser Bergwelt war, aus Berlin kommt, dachte ich auch, was für eine krasse Bühne. Welcher Regisseur hat das jetzt inszeniert? Wie hat der diese Büsche, diese Bäume alles hier hingeschleppt? Die Steine sind ja noch richtig steinig. Ich habe gemerkt, ich war schon sehr lang nicht mehr irgendwo in der Natur. Mhm. Das kam mir alles wie künstlich oder wie gebaut vor erst. Und dann kam aber auch wieder so der Schweizer Stolz. Da war ich eine Woche unterwegs, habe ich die ganzen Gegenden abgereist und dann dritten Tag dachte ich so, diese Wege, ich komme jetzt aus Berlin, aber schlussendlich bin ich schon Schweizer, ich kenne mich hier aus. Ich muss jetzt nicht auf diese Wege gucken, auf die Schilder. Und am dritten Tag bin ich losgelaufen und ich habe mich, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten verlaufen. Und das dauerte wirklich bis zum, also ich war auch zu stolz, um umzukehren, lief immer weiter und weiter und irgendwann war es klar, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Mhm.
Und, du warst nicht in Italien oder irgendwo?
So schnell war ich nicht unterwegs. Nee, aber beinahe. Es gab schon keine Menschen mehr. Ja, das hätte ich ja fragen können. Auf jeden Fall war das auch wiederum sehr gut für die Rolle, um so für in die Haut von Pippin zu schlüpfen, der auch in einem Teil der Geschichte gar keine Lust mehr hat, weiter zu wandern und das war eine wichtige Erfahrung für mich, für Pippin.
Die Bergwelt ist dir natürlich besonders wichtig, Tim. Du lebst nämlich in dieser Bergwelt.
Ich lebe, ja, aber auf dem Talboden. Und wir haben 4 kleine Kinder, die uns festnageln. Mhm. Also ich bin nicht wirklich im Gebirge, nur in der Höhe. Die spüren wir.
Die Tierwelt, die spielt eine große Rolle hier drin auch. Und da gibt es eine Dohle. Und die ersetzt quasi, in der Originalgeschichte ist das der Fuchs. Der Fuchs, der alles weiß.
Ja.
Und der wird ersetzt durch eine Dohle. Wieso denn? Ein bisschen Zoologie muss sein. Tim?
Ja, das hat eben mit dieser Herkunft, diese ganzen Gedanken mit Corinne Courcheller und dem Hans Danusa zu tun und diesem Projekt, das Uccellin Vögelchen heißen sollte. Die Vögel spielten dann halt auch eine wichtige Rolle.
Und wieso eine Dohle anstelle des Fuchses? Also einfach so als Interesse?
Naja, eben. Eine Dohle ist halt ein Vögelchen. Und ein
Aha, Fuchs du wolltest keine. Einfach einen großen Vogel.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß doch nicht, wie das da kam.
Anstatt einen
Rotmuffi. Ich habe die Geschichte geschrieben vor 7, 8 Jahren, irgendwie so.
Und dann wieder ausgegraben für dieses Projekt?
Nein. Nachher dauert es so lange, bis das Projekt auch zustande kam.
Mhm. Interessant. Und jetzt fliegen wir also durch verschiedene Bündner Gegenden. Du bist einmal zurückgekommen von deinem Ausflug, wo du dich verlaufen hast. Mhm. Hast du diese ganzen Gegenden abgewandert, damit du es auch wusstest, was diese verschiedenen Gegenden sind?
Ja, genau. Das war die Idee der Reise. Also auf den Spuren von Pippin die ganze Gegend abwandern.
Und Pippin macht
mit
das.
Mit Buße ab und zu noch.
Macht das auf Rücken eines Vogels, dieser Dohle?
Ja, genau. Das stand irgendwie nicht zur Verfügung.
Mhm. Und jetzt, das Ganze ist offenbar, also ich bin ja selbst auch des Rätoromanischen nicht kundig. Das Ganze findet offenbar auf Rätoromanisch in verschiedenen Dialekten statt. Und das.
Ja, die Leute, die Pippin trifft, die sprechen verschiedene Dialekte, je nachdem, wo sie sind. Genau, wie das halt so ist in Graubünden.
Mhm. Aber im Deutschen geht das verloren. Ist ja eigentlich auch ein bisschen schade, oder nicht?
Ja, bei jeder Übersetzung geht irgendwas verloren, nicht? Also ich finde es nicht so tragisch geschrieben, habe ich es ja auf Deutsch. Und so, dass es schon auf Deutsch auch funktioniert. Wenn es auf Romanisch dann noch diesen einen Mehrwert hat, umso schöner.
Mhm. Ja, ich finde es doch interessant, dass man so ein Märchen nehmen kann, das irgendwie auch auf etwas Modernes verweist. Vielleicht tut es das, aber ja.
Ja, das fand ich auch interessant, genau, das dachte ich auch, vielleicht tut es das, ich hätte das auch nicht sagen können. Das war für mich dann auch wie bei einem Theaterstück, dachte ich, wo man erst bei der Premiere merkt, was kommt beim Publikum an, finde ich immer schwer zu sagen.
Mhm. Also irgendetwas kommt auf jeden Fall an, weil das Buch wird sehr geliebt von vielen Menschen, auch von jungen Menschen, auch von Kindern. Und sie fühlen sich sehr gemeint. Also gerade die in den romanischen Kantonsschulen wird das Buch jetzt gelesen. Das ist Pflichtlektüre sogar jetzt geworden anscheinend. Und das hält die Jungen aber nicht davon ab, es als ihr Buch zu betrachten. Haben wir mir gesagt. Das heißt, sie haben wirklich das Gefühl, das wurde für sie geschrieben und nicht für die Lehrerschaft oder für die Schule. Und
liegt das an der Form? Was meinst du? Also, dass es jetzt ein Comicband ist?
Es liegt einerseits an der Form, es liegt daran, dass die Geschichte niemanden ausschließt. Es liegt aber auch daran, glaube ich, dass dieser Held halt ein verlorener Held ist, ein verlorenes Wesen ist, das sich irgendwie durchprügelt. Und das ist halt das Gefühl, das viele Jugendliche haben in dieser Welt, die nicht ihre Welt ist und die nach einem Takt funktioniert und auch nach einer Gier funktioniert, die sie nicht unbedingt unterschreiben wollen oder die sie nicht mit gutem Gewissen unterschreiben können, weil sie ja sehen, wie ungesund das Ganze ist.
Mhm, Pippin hat auch ein ganz anderes Zeitgefühl als die anderen. Also er liegt ja am liebsten unterm Baum. Das wäre eine Kritik an der modernen Welt, wenn man so will. Du hast vorhin Kapitalismus gesagt. Man könnte es natürlich auch ein bisschen ausweiten auf verschiedene Auswüchse unseres modernen Lebens. Eben ist vielleicht einfach der Comic ein ganz ideales Format dafür, tatsächlich auch junge Leute zu interessieren und gleichzeitig auch Erwachsene. Weil eben, man will mit so einer Geschichte auch verschiedene Altersgruppen ansprechen. Also ich stelle mir vor, das ist auch ein rechter Spagat und vielleicht ist hier genau die ideale Form.
Kann gut sein. Also dass man das mittlerweile machen kann. Vor 20 Jahren hättest du nicht einen Comic machen können, der auch für Erwachsene geht, für Kinder schon. Aber mittlerweile sind halt die Kinder von damals erwachsen und lesen auch immer Comics.
Hm. Wieso meinst du, ging das damals nicht? Also in anderen Sprachen ging das?
Vor 20 Jahren vielleicht gerade so. Also innerhalb dieses Sprachraums war da Comics noch verpönter. Hm. Jetzt ist es nicht mehr... Kann man es schon machen. Mhm. Gibt es genügend Comics, wo klar ist, dass es nicht für Kinder gedacht ist?
Mhm. Es gibt im deutschsprachigen Raum, gibt es halt im Literaturzirkus einen großen Dünkel. Nicht? Das betrifft nicht nur Comics, das betrifft zum Beispiel auch Krimis. In anderen Ländern, in anderen Sprachen sind Krimis eine literarische Gattung, die sehr gefeiert wird und die sehr wichtig ist. Bei uns ist es halt, das ist halt das, was man so unter der Jacke rumträgt, weil man sich ein bisschen schämt. Ich lese Krimis und das ist halt dann nicht Literatur. Und also, bei Comics ist es, glaube ich, schon sehr ähnlich.
Ja. Also so in der Buchhandlung quasi irgendwie, geben Sie mir mal Descartes und geben Sie mir Hegel und Kierkegaard und vielleicht noch diesen Krimi da.
Die Schmuddelecke, genau.
Die Schmuddelecke,
wo auch die Softpornos liegen.
Aber woher kommt denn dieser Dünkel? Was meinst du? Hast du... Also ich meine, ich stelle das für mich auch.
Das ist jetzt eine große Frage.
Natürlich, wenn du sie in einer Minute beantworten kannst.
Zurück zu Goethe und zu den Mäzenen. Es war, die deutsche Literatur hat ja ihre Wurzel in einer höfischen Literatur eigentlich, die geschrieben wurde, um Fürsten, Könige, Kaiser zu feiern. Die Dichter, die fast alle männlich waren, wurden finanziert, damit sie das tun. Und die gute Literatur war halt dann auch immer die mit dem hohen Ton. Und man hat sich ausgezeichnet als reicher Mensch, dass man gesagt hat, ich verstehe komplizierte Literatur, ich bin wie ein König, es war wirklich, je komplizierter, umso mehr hat man sich selbst geadelt als Leser oder Leserin. Und das ist bis heute so. Sprachen ist es ganz umgekehrt. Da sagt man, wenn ich nicht verständlich schreiben kann, dann tauge ich nichts.
Also wenn man seine Geschichte nicht einfach erzählen kann. Gregor?
Nee, ich weiß genau, woran das liegt. Also eigentlich gibt es hier halt keine Kultur, im deutschsprachigen Raum besonders. Deswegen schämt man sich dann für, will man nur die Sachen lesen, wo man ganz sicher sein kann, das gilt jetzt als Kultur. Und bei Comics ist man sich nicht so sicher, deswegen schämt man sich. Wenn man die Kultur hätte, dann wüsste man, ja klar ist das auch Kunst. Muss man sich überhaupt nicht für schämen.
Also sich auf einen Kanon verlassen, bei dem alle sicher sind, dass es wichtig ist. Schiller, genau. Goethe und so weiter. Tim, ich möchte noch von dir wissen, wie das ist mit dem Dings, mit dieser idealen Form quasi, um mehrere Generationen quasi für das Gleiche zu interessieren. Ist so ein Comic für dich so ein Mittel?
Ja,
die großen Sachen. Fragen des Lebens.
Die großen Fragen. Ich glaube, Comic oder nicht, ist für mich nicht die Frage. Es ist die Frage, wie sieht dieser Comic aus? Mhm. Was transportieren die Bilder? Für mich teilt sich Literatur in eine Literatur, die den Menschen als Objekt sieht und verwendet. Das kann in Comics genauso sein wie in Schwarz-Weiß-Prosa. Oder die den Menschen feiert und die Menschlichkeit sucht und die Nuancen und die Weichheit und die Differenziertheit in den Menschen sucht. Und das kann man gerade bei einem Comic, der vordergründig so plakativ daherkommt, kann man das wunderbar. In Hegels Bildern sind so viele Nuancen in den Gesichtern der Menschen, in den Körperhaltungen der Menschen, im Tempo, in dem sie sich in der Landschaft bewegen, das erzählt mir so viel über einen menschlichen Blick. Und das, finde ich, ist etwas, das auch ganz viele Menschen aus allen Generationen anspricht. Aber eben, für mich ist es, die Schere ist nicht die zwischen alt und jung, sondern wirklich zwischen ganz unterschiedlichen Kulturen. Was will ich? Wo will ich sein? Wie will ich mit anderen Menschen umgehen? Sind die anderen Menschen mein Feind? Ist die Welt feindlich und ich boxe mich durch? Oder sind wir eine Gesellschaft, in der wir einander brauchen und einander mögen und neugierig sind auf die Unterschiede zwischen uns Individuen?
Was habt ihr denn bei der Arbeit voneinander gelernt? Irgendetwas muss da ja bei der rausgekommen sein. Du gibst einfach einen Text ab, der kommt als Bilder zurück und umgekehrt.
Ich fand das sehr weise von Tim, dass das Manuskript so schlicht war. Also, dass du da sehr viel offen gelassen hast, dass ich gut fühlen konnte. Das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten. Sowas abzugeben, wo man wem anders so viel überlässt. Also, und das habe ich aber eigentlich gelernt, überhaupt bei Aufträgen, dass das immer die besten Auftraggeber sind, die einen einfach machen lassen. Das sind meistens die Erfahrensten, die das abgeben und sagen, das mach du mal, das bis dahin, das von mir. Und jetzt lehne ich mich zurück und guck mal, was du daraus machst.
Eine Bildgeschichte als Verkörperung des Prinzips Show, Don't Tell. Was hast du rausgezogen bei dieser Arbeit?
Also mich hat frappiert, wie es Hegel schafft, mit hässlichen Bildern Schönheit zu kreieren. Also er malt nicht schöne Szenen und er malt nicht schöne Menschen. Das ist ihm suspekt. Er hat immer Angst, dass es zu nett und zu schön und zu lieb wird. Und gleichzeitig gibt er damit Raum für eine Schönheit der Figuren, die eben die woanders ist, die nicht an der Oberfläche ist, die aber sehr, sehr stark greifbar ist. Nicht nur in Pippin selber, aber in ihm natürlich am stärksten, weil er das wirklich, das Herz auf der Zunge, das kann man so nicht sagen, auf dem Gesicht trägt. Also, ja, genau. aber das machen die anderen Figuren eigentlich auch. Also man sieht viele Fratzen, aber es sind beseelte Fratzen. Und dieser scheinbare Widerspruch, der ist sehr berührend.
Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, gerade die drei Brüder. Habt ihr eigentlich mal nachgeguckt? Pippin, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Andere Pippins aus der Geschichte. Zum Schluss noch.
Das war's.
Dass es noch andere Pippins gibt. Es gibt ein paar historische, also ein
Opa gibt es, oder? Ich habe das auch mal gegoogelt dann, aber...
Also es gibt natürlich den Pippin den Kleinen, den ehemaligen, was war der?
Frankenkönig war das, glaube ich.
Und das Pippin der Name ist ein Spiel mit dem Romanischen, denn es gibt viele Janin zum Beispiel oder so, das ist Hänschen oder Jonin, also als Verkleinerungsform, das ihn. Und Pippin als Namen gibt es nicht auf Romanisch. Und auch da hat natürlich der Verlag erst gesagt, das geht doch nicht. Das ist doch kein romanischer Name. Mhm. Und genau darum ging es mir ja. Es ist kein romanischer Name, aber er könnte romanisch sein. Genauso wie es nicht Graubünden heißt, sondern Großbündien und
so Silvanien, so Silvanien.
Genau.
So Miranien, Buterien.
Jauerien, das ist da, wo ich wohne. Die war mich da.
In irgendeiner erfundenen Gegend von Graubünden, also besser gesagt mit einem erfundenen Namen eventuell.
Ja, die Jauers. Man nennt die Leute in der Walmischstein nennt man die Jauers, weil die nicht Eu sagen, wenn sie ich meinen, sondern Jau sagen und alle anderen machen sich darüber lustig. Darum sind das die Jauers und Jauerien liegt danach.
Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann kannst du dann rätoromanisch, eine Form des Rätoromanischen.
Okay.
Gut, abgemacht. Ich habe noch einen.
Ich will noch kurz sagen, was ich davor meinte mit es gibt keine Kultur, ist natürlich Quatsch.
Es gibt keine was? Ich wollte noch fragen, was für keine Kultur gibt es? Die Comics-Kultur, oder?
Auf jeden Fall. Nein, ich meinte eher, ich hätte jetzt nicht nochmal anfangen sollen.
Nein, das war schön. Das war polemisch, aber schön.
Ja, es war polemisch, war mir aber auch zu polemisch, das ist zu einfach gesagt. Natürlich gibt es Kultur, aber manchmal ist es so ein bisschen... Man ist trotzdem auch ängstlich dabei im Umgang mit Kultur, das stimmt schon, finde ich.
Jetzt sind wir bei den Fußnoten dieses Podcasts angekommen, ganz zum Schluss. Ich möchte nur noch sagen, es gibt noch einen Pippin bei Dings, bei Lord of the Rings, Herr der Ringe. Der Peregrin Tuck, der heißt mit Spitznamen Pippin. Aber der hat, glaube ich, mit diesem Pippin, der von euch entworfen wurde in diesem Comicsband, ganz herzlich wenig zu tun.
Vielleicht über mehrere Ecken.
Ja, wer weiß es, was einen alles so beeinflusst im Leben. Pippin, der Nichtsnutz, ein Band, der erschienen ist in der Edition Moderne auf Deutsch. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Rickel Forner und Tim Krohn. Mein Name ist Erik Fackung.
Danke auch. Dankeschön.
Und etwas haben wir noch vergessen. Du machst auch einen Podcast, Tim, und der heißt Krohn liest Krohn.